1 Talk mit Uwe Bernd.
Schönen guten Morgen. Die ARD-Themenwoche hat auch in diesem Jahr wieder ein spannendes Motto: Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Eine wichtige Frage in dieser Zeit. Und ich bin sicher, dass unser heutiger Gast auch dazu ein paar kluge Gedanken hat. Ich freue mich sehr auf Luisa Neubauer. Sie ist eine der Initiatorinnen der Protestbewegung Fridays for Future. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie werden auch gerne bezeichnet als die deutsche Greta Thunberg. Gefällt Ihnen dieser Vergleich?
Habe ich lange nicht mehr gehört. Wem das hilft, meine Arbeit zu verstehen, fair enough. Ich glaube, es kommt nicht mehr so richtig hin, wenn es irgendwann mal hingekommen ist. Und ich freue mich, dass wir heute ein ganz bisschen differenzierter über Klimaaktivisten sprechen können.
Ja, und wenn man sagt, Luisa ist das Gesicht der Bewegung in Deutschland, passt das?
Ja, auch da denke ich, Bewegung macht ja aus, dass sie vielfältig sind. Entsprechend ist es ein bisschen kontraintuitiv, dort von einem Gesicht zu sprechen. Aber ehrlicherweise, ja, sind meine Sorgen dann doch eher andere.
Und über die reden wir noch ausführlich. Luisa, ob sie will oder nicht, steht für die Jugend in Deutschland und den Kampf gegen den Klimawandel. Aber wenn wir die Herausforderungen der Zukunft bewältigen wollen, dann müssen die Generationen irgendwie zusammenfinden. Auch deshalb legt sie jetzt ein Buch gemeinsam mit ihrer Oma vor. Auch darüber reden wir in dieser Sendung.
HR1.
Genau meins.
Luisa und ihre Oma, das scheint eine ganz besondere Geschichte zu sein. Gegen die Ohnmacht, so heißt das gemeinsame Buch von Luisa Neubauer und Dagmar Rehnsma. Bevor wir über die Thesen ihres Buches reden, will ich erstmal ihre Beziehung verstehen. Was finden Sie toll an ihrer Oma?
Meine Großmutter und ich, wir haben das riesengroße Glück, dass wir ein enges Verhältnis haben. Das ging auch, weil wir nah voneinander gelebt haben, also als ich noch zu Hause gewohnt habe in Hamburg. Und wir hatten dann irgendwann eine Tradition, dass ich jeden Freitagnachmittag nach der Schule zu ihr gefahren bin. Und wir haben zusammen Mittag gegessen und besprochen, was uns bewegt hat. Und das waren für mich ganz, ganz eindrückliche Stunden. Nicht zuletzt, weil meine Großmutter eine unglaubliche Geduld mitgebracht hat, mich ernst genommen hat und sich gleichzeitig so umfassend und enthusiastisch über alles Mögliche Ungerechte auf der Welt empören konnte.
Also Sie haben zusammen gegessen, diskutiert und gebastelt. Was haben Sie gebastelt?
Ja, das war eine frühere Phase in unserer Beziehung vor allem. Da war ich noch kleiner und meine Cousinen und Cousins auch. Und da waren wir viel in ihrer Holzwerkstatt. Und da haben wir alles Denkbare gebastelt, Serviettenringe und Vogelhäuschen und Puppenspielzeuge und all das. Und auch das ist, was ich mit meiner Großmutter sehr verbinde, dass sie anpackt, dass sie die Sachen selber macht.
Und diskutiert haben Sie auch als Jugendliche oder als Kind schon über die große Weltpolitik?
Genau, meine Großmutter ist auch Aktivistin. Damals hat man das nicht so richtig Aktivistin genannt, hat man eher gesagt, oh, eine engagierte Bürgerin oder so. Aha. Aber tatsächlich hat sie ganz viel von dem, was ich heute mache, schon vor 30 Jahren gemacht. Sich mit der Energiewende beschäftigt, für Erneuerbare geworben, auf Aktionärsversammlungen gesprochen, Leserbriefe geschrieben und all das.
Aber Sie schreiben auch, dass Ihnen die rebellische Oma manchmal als Kind auch ein bisschen peinlich war.
Natürlich, das glaube ich, lässt sich nicht vermeiden. Sie ist eine Frau der direkten Intervention. Das heißt, dann steht sie da an der Ladenkasse und sagt, was? Ihr verkauft ihr 6 Paar Socken für 4 €? Welche Näherin soll denn davon gerecht bezahlt werden? Und ich stehe daneben und denke, oh nee, und ich bin 12 und ich kaufe genau diese Socken und kann es nicht verstehen und möchte weg. Und das gab natürlich auch viele Diskussionen.
Aber irgendwann haben Sie dann der Oma recht gegeben? Stehen Sie heute auch da und diskutieren über den Preis der Socken? Bitte, ich möchte das Dreifache bezahlen.
Ja, ich fürchte, ich werde tatsächlich mehr wie Sie. Ich hoffe, das ist dann ein gutes Zeichen. Naja, meine Großmutter hat schon vor vielen Jahrzehnten etwas gelebt und etwas nach außen getragen, was man heute vielleicht so eine Art Intersektionalität bezeichnen würde. Also sie hat die Krise miteinander verknüpft. Sie hat sich für gerechte Lieferketten eingesetzt, aber eben auch für Mindestlöhne, die nicht nur in Deutschland, sondern weltweit greifen müssen. Und das hat sie eben auch am ganz Konkreten immer wieder festgemacht. Und im Zweifel ist das, glaube ich, ziemlich zukunftsweisend, dass sie das dann auch so ausspricht, wie es ist.
Luisa Neubauer über ihre Oma. Luisa Neubauer ist in Hamburg aufgewachsen und sie hat schon sehr früh gelernt, dass Demonstrationen tatsächlich etwas ändern können, nämlich als ihre Grundschule in Hamburg geschlossen werden sollte. Was haben Sie da gemacht?
Ja, das war eine krasse Erfahrung, so als Drittklässlerin. Da gab es eine Entscheidung von der Hamburger Regierung, dass über 20 Grundschulen geschlossen werden sollten als Teil einer Einsparmaßnahme. Und da muss man jetzt ja nicht an der sozialistischen Front vorne mit am Start sein, um festzustellen, das ist gar nicht so die beste Idee. Und in meiner Grundschule haben dann unter anderem meine Mutter, die war damals Elternvorsitzende, aber eben auch viele andere, sofort mit anderen Grundschulen zusammen Proteste organisiert. Und wir haben dann damals die Landstraße blockiert und haben sozusagen so einen Protest gemacht auf der großen Kreuzung bei uns und sind immer im Kreis gelaufen bei den Grünphasen, weil wir aber so viele Kinder waren, hieß das, dass da sich ewig lang der Verkehr gestaut hat. Wir hatten Luftballons dabei und große Schilder und haben gerufen, unsere Schule, die muss bleiben. Und tja, die Schule ist geblieben.
Und das mit 7 oder 8 Jahren. Damals haben Sie vermutlich noch keine Rede gehalten. Wann haben Sie Ihr rhetorisches Talent entdeckt?
Ich weiß jetzt nicht, ob man da von einem Talent sprechen
Doch,
kann.
Doch, das kann man.
Ich habe mit meiner Großmutter schon, glaube ich, sagen, sehr harte Diskussionen ausgefochten. Und um da mitzuhalten können, was sie da so vorlegt, war das auf jeden Fall hilfreich, dass ich da so ein bisschen angezogen habe. Ich habe auch 3 ältere Geschwister. Das heißt, wenn ich zu Hause irgendwas sagen sollte, dann musste ich es gut sagen, dann musste ich es schnell sagen, damit man damit durchdringt. Ich glaube, viel kam da zusammen. Und dann, ja, habe ich mir da jetzt nicht so einen Kopf drum gemacht, sondern habe dann irgendwann einfach erzählt, was ich dachte, was man jetzt mal erzählen muss.
Und was war Ihre erste Rede?
Oh, gute Frage. An der Schule habe ich dann irgendwann so mit so an so Redewettbewerben mal mitgemacht und im Debattierwettbewerb solche Sachen. Weil das fand ich klasse, dass man sich einfach inhaltlich über Sachen austauschen kann. Mit ganz vielen Leuten, die auch inhaltlich eine Ahnung haben und versiert sind. Und das hat, ja, das hat mir großen Spaß gemacht.
Sie haben sich dann in kirchlichen Jugendgruppen engagiert, Sie haben sich für Entwicklungspolitik interessiert, Sie waren bei einem Projekt in Afrika und haben sich das angeguckt. Wie kam das Thema Klimawandel in Ihr Leben?
Ja, ich war tatsächlich durch auch meine Großmutter und meine Familie, da sind viele engagierte Leute, war ich immer schon so, ja, so interessiert und engagiert und vieles auch durch meine ältere Schwester, die war da sehr drin, drehte sich um Entwicklungszusammenarbeit. Also die Frage, wie können eigentlich die ärmsten Länder der Welt eine Zukunft haben, die würdevoll ist. Und da war ich eben mit meiner Kirchengemeinde unter anderem in Tansania mit anderen jungen Menschen vor Ort. Da fiel mir aber mehr und mehr auf, dass diese großartigen Möglichkeiten und Chancen, die zum Beispiel Länder wie Tansania haben sollten und auch die Menschen da, vor allem die Frauen dort, die ja am meisten betroffen sind von allen möglichen Ungerechtigkeiten, dass all das ja praktisch komplett unterwandert wird von dem Klima, was sich verändert. Also da können wir uns zusammentun und lange irgendwie probieren, Wasserleitungen zu finanzieren oder Hygienekonzepte ausarbeiten mit den Menschen vor Ort. Wenn dann am Ende das Wasser fehlt und das Trinkwasser fehlt, um sich zu waschen, wenn die Kinder krank werden, wenn die Krankheiten sich ausbreiten und all das. Und da stand ich dann irgendwann in Tansania im Hochland und dachte, fuck, wir müssen hier das mit dem Klima klären. Und das heißt, in Deutschland muss die Kohle ausgeschaltet werden.
Und dann haben Sie schließlich auch tatsächlich Greta Thunberg getroffen, kennengelernt. Was war das für eine Begegnung?
Ja, das war skurril. Es war Klimakonferenz 2018 und ich bin dahin, weil ich dachte, ich möchte mal den Ort sehen, wo die Regierungen auf der Welt die Klimakrise lösen. Und dann kam ich da an und dachte, shit, das macht hier ja gar niemand. Die Klimakrise wird ganz sicherlich nicht hier gelöst. Und da war eine Person, das war Greta, und die hat die Wahrheit gesagt. Und dann dachte ich, okay, das ist vielleicht ein ganz guter Anfang.
Und dann haben Sie das in Deutschland nachgemacht?
Ja.
So kam es zum ersten Schülerstreik von Fridays for Future. Was das alles ausgelöst hat, darüber reden wir gleich.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Luisa Neubauer von Fridays for Future, die als Schülerin nicht nur politisch am Start war, sondern auch musikalisch. Sie hatten eine eigene Band an der Schule?
Ja.
Was haben Sie gespielt?
Ein Riesenglück. Ja, das, wie das damals war, wir hatten eine fantastische Musiklehrerin und die kam irgendwann rein zu uns und meint, wollt ihr nicht eine Mädchenband gründen? Es gibt einen Mädchenbandwettbewerb in der Stadt. Und wir haben gesagt, ja, das machen wir. Wir waren aber natürlich überhaupt nicht sozusagen ausgestattet dafür. Das heißt, ich habe am Anfang in der Band Querflöte gespielt. Wir waren 2 Querflöten in der Band.
Querflöte in der Band?
Ja, das heute, glaube ich.
Total, oder was?
Ich glaube, heute wäre das total normal. Damals war es ein bisschen komisch. Und dann haben wir in diesem Bandwettbewerb mitgemacht mit Querflöte. Und dann war klar, ich muss mich da fort weiterentwickeln. Und dann habe ich Gitarre gespielt, Klavier, auch Schlagzeug und solche Sachen.
Wahnsinn. Ihr erster Musikwunsch stammt nicht aus diesem Repertoire. Wir spielen Irma, eine Musikerin in ihrem Alter. Wie sind Sie auf die gestoßen?
Die ist schon ganz lange in meiner Playlist drin und es berührt mich so sehr. Und ich freue mich, wenn noch mehr Menschen von ihr erfahren.
Was verbinden Sie mit Letter to the Lord?
Ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen meine christliche Motivation ist, den Song zu hören. Ich finde, sie schreibt es aber in einer Art und Weise, da braucht man gar keinen Gott für, um da was Tieferes zu spüren.
Irma für Luisa Neubauer. I wrote a love song.
There's nothing wrong. It's no poetry now. The symphony by this
Luisa Neubauer ist das Aushängeschild der Schülerprotestbewegung Fridays for Future. Damit ist sie für viele Jugendliche zu einer Identifikationsfigur geworden, ob sie das nun will oder nicht. Wie gehen Sie damit um?
Uff. Ja, ich weiß ehrlich, ich glaube, ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drum. Mir geht es ja darum, nicht, dass Menschen denken, oh, da ist Luisa, super, die kümmert sich ums Klima, viel Erfolg dabei, sondern ich möchte ja, dass Menschen sich im besten Falle in irgendeiner Form ermächtigt und ermutigt und inspiriert fühlen, wenn überhaupt, selbst was zu tun. Ich glaube, das klappt auch manchmal.
Aber natürlich werden Sie genau beobachtet von Sympathisanten und von Leuten, die eher neidisch sind oder von Kritikern. Sie leben überwiegend vegan, logisch, weil Fleischproduktion mehr CO2-Ausstoß bedeutet. Sie fahren mit dem Zug natürlich statt mit dem Auto. Wie oft müssen Sie sich im Alter rechtfertigen? Guck mal, was die da jetzt schon wieder macht.
Wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, dass wir feststellen, in einer nicht nachhaltigen Welt ist ein nachhaltiges Leben ein Privileg. Ich muss es mir leisten können, auch in Deutschland Bahn zu fahren oder nicht ins Flugzeug zu nehmen. Und ich setze mich ja mit anderen genau dafür ein, dass sich diese Rahmenbedingungen verändern. Und gleichzeitig würde ich allen auch empfehlen, die das Privileg haben, ihren Alltag nachhaltiger auszurichten. Das hat nicht was jetzt mit sozusagen der Weltverbesserung im Kühlschrank zu tun, sondern vielmehr mit der Feststellung, dass es befreiend sein kann, seinen Alltag und sein Verhalten im Alltag, seine Lebensweise näher an die eigenen Werte ranzubringen.
Mhm. Ich meine, selbst Netflix gucken löst CO2-Ausstoß aus, weil die ganzen Server enorm viel Energie verbrauchen. Mhm. Also wie weit geht der Verzicht?
Wie gesagt, ich erlebe das jetzt nicht so richtig als Verzicht, sondern ich erlebe es vielmehr als ja, befreiend zu wissen, mein Alltag trägt im besten Falle nicht so viel zur weiteren Verschlimmerung des Planeten bei. Und gleichzeitig geht das so nicht auf, weil alleine die Tatsache, dass wir in Deutschland leben, in einem Land, was so viel Emissionen produziert wie kein anderes, da sind wir alle dran beteiligt. Einfach nur, indem wir die Infrastruktur hier nutzen, indem wir uns hier bewegen, auch wenn wir den ganzen Tag lang die Luft anhalten und sozusagen still auf dem Sofa liegen. Wir sind da zwangsläufig ein Teil davon. Auch deshalb sprechen wir die Gesellschaft weit über ein Alltagsverhalten an, sondern sagen, es braucht großen politischen Wandel. Wir müssen unsere Energiesysteme verändern, die Mobilitätssysteme, die Landwirtschaftssysteme, auch die Wirtschaft. Und all das kann im besten Fall ja uns an einen Punkt bringen, dass wir wissen, ey, wir zerschreddern hier keine Ökosysteme durch unsere Lebensweise, sondern wir erhalten sie, wir beschützen das, was uns beschützt.
Es ist natürlich gut, wenn so eine Bewegung ein Gesicht hat. Viele kennen sie, viele wissen genau, wofür sie stehen. Sie kommen medial sehr gut rüber, weil sie rhetorisch geschickt sind. Gibt es gleichzeitig auch sowas wie Neid und Missgunst in der Bewegung? Denn natürlich ist das nicht organisiert. Sie sind ja nicht der CEO von Fridays for Future. Leute, die sagen, ich will auch mal ins Fernsehen oder ähnliches.
Boah, Missgunst, ich glaube, das erlebe ich jetzt nicht. Aber es ist natürlich ein Problem. Wir sind eine vielfältige Bewegung. Wir verstehen uns auch als solche. Wir sehen uns als eine Bewegung mit unglaublich vielen Geschichten und Biografien. Und dass dann oftmals medial so wenig Platz gemacht wird, diese Vielfalt zu zeigen, wo wir das ja sehr versuchen, das ist natürlich herausfordernd. Und ich finde es genau richtig, dass eine Bewegung dann auch kritisch ist und sich fragt, wer repräsentiert uns gerade? Ich würde jetzt, glaube ich, nicht Mitglied einer oder Teil einer Bewegung sein wollen, die völlig kommentarlos und sozusagen unkritisch sozusagen alles abwinkt, was da jemand draußen in der Welt erzählt. Darum geht es uns ja, dass wir accountable gehalten werden. Und manchmal denke ich, das täte einigen Parteien in diesem Land auch ganz gut, so eine Kultur.
Luisa Neubauer in HR1. Der HR1 Talk heute mit Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und wir wollen jetzt mal uns einen kleinen Blick von außen gönnen. Dabei kann uns unser Überraschungsgast am Telefon helfen. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
So schnell kann sie nicht erkennen. Helfen Sie ihr. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?
Vor ein paar Tagen.
Vor ein paar
Tagen. Am Abend.
Ja, das ist noch sehr schön. Ich helfe Ihnen. Claudia Kempfert ist am Telefon.
Claudia! Hallo!
Sie leitet beim...
Ich hätte mich nicht erkennen geben sollen, das war jetzt gemein, genau.
Wie schön, hallo!
Also, Claudia Kempfert leitet beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Abteilung Energie und Umwelt und sie engagiert sich in der Gruppe Scientists for Future. Erzählen Sie uns von Ihrer ersten Begegnung mit Luisa. Wie haben Sie sie erlebt?
Ich erinnere mich auch noch an die erste Begegnung, weil ich habe sie auch schon vorher wahrgenommen, als sie sich öffentlich äußerte, als extrem argumentationsstark, wahnsinnig eloquent, klug, eine junge Frau, konnte es kaum fassen, wie das da so eine junge Frau kommt, so eine Generation an jungen Frauen, die wirklich ausspricht, was wichtig ist, auch so glasklar argumentiert hat und sehr auf den Punkt und auch wirklich Mut hat, keine Scheu hat, auch unliebsame Dinge auszusprechen und wahnsinnig klug. Und ich erinnere mich, ich glaube, das erste Treffen war bei Volle Halle in Berlin. Jetzt musst du mir aber helfen, Luisa, ob das wirklich stimmt.
Ja, ja, ich bin völlig fertig. so lieb. Ja, ich glaube, es war das.
Auf der Bühne.
Ja, genau. Das kann sehr, sehr gut sein. Da waren wir bei einer Veranstaltung zusammen. Und ja, ich freue mich, dass es nicht das letzte Mal geblieben ist.
Wie wichtig ist...
Ja, nein, genau. Wir haben uns danach gesehen, nochmal in Hamburg. Da war ja auch Greta dabei, da war ich auch auf der Bühne. Und genau. In deinem Podcast war ich auch im Staffelfinale. Das war auch eine große Ehre.
Luisa macht eben einen Podcast 1,5 Grad, wo sie mit Fachleuten über Klima redet und auch mit anderen, mit Künstlern. Wie wichtig ist es für Sie, Luisa, dass Scientists for Future sozusagen an Ihrer Seite steht, wo Wissenschaftler versuchen, ihre Argumente zu unterfüttern?
Ja, es geht ja in beide Richtungen. Also wir sind ja auf die Straße gegangen mit der Aussage Listen to the Science. Das heißt, was ja auch Kern meiner Aufgabe ist, ist zum Beispiel in ganz viel von den Erkenntnissen, an denen ja auch Claudia und andere beteiligt sind, sozusagen weiterzutragen. Denn das brauchen wir ja. Wir brauchen Macht hinter Argumenten, Macht hinter Fakten, eine Öffentlichkeit, die bereit ist, sozusagen die Wirklichkeit zu erkennen. Und das ist schwierig in einer Zeit, in der wir auch so viel Klimapopulismus erleben, so unfundiert und uninformiert in großer Öffentlichkeit dahergeredet wird. Und dabei geht es ja ums Ganze. Und die Menschen in meinen Augen sollten ein Recht darauf haben, einen Anspruch darauf haben, gut informiert zu sein und das eben mit der sozusagen best available science, mit der aktuellsten und fundiertesten Wissenschaft, die wir nur haben. Und da sehen wir uns natürlich eben auch sehr an der Seite von diesen Scientists for Future, von Menschen wie Claudia Kempfert und anderen. Und das Tolle ist ja mittlerweile, weitet sich das ja auch, auch Claudia Kempfert hat einen eigenen Podcast im MDR, wo sozusagen wahnsinnig hilfreiche Hintergründe geliefert werden, wo Menschen die Chance bekommen, auch nochmal rein technisch, wissenschaftlich zu verstehen, was geht eigentlich gerade ab in der Welt.
Aber Frau Kempfert, Sie gehören natürlich zu der Generation der Erwachsenen und die Erwachsenen sind doch schuld an dem ganzen Drama, how dare you. Spüren Sie manchmal so einen Kluft der Generationen in dieser Debatte?
Nein, ich selber sowieso gar nicht, weil ich habe mich da auch Scientists for Future angeschlossen, nachdem sie sich gegründet haben, weil mir das sehr wichtig ist. Und insofern erlebe ich das nicht als Generationenkonflikt. Ich erlebe es eher häufig, dass gerade auch aus den Klimawissenschaften eine große Depression einfach da ist, weil so 40 Jahre lang gewarnt wurde und weil jetzt aber endlich die Jugend kommt, auf die Straße geht und sich was bewegt und da auch eine enorme Emotion dahinter dann ist. Aber bei uns sind die Konflikte nicht, die sind dann eher bei dem, was Luisa gerade ansprach, mit dem Klimapopulismus, bei denjenigen, die den Wandel nicht wollen. Und das erlebe ich natürlich genauso auch wie Luisa.
Professor Claudia Kempfert, vielen Dank, dass Sie Ihre Perspektive mal eingebracht haben.
Ciao,
ja,
Claudia.
Danke Ihnen. Ciao, macht's gut.
Der HR1 Talk, heute mit Luisa Neubauer, gleich die 11 Uhr Nachrichten und dann diskutieren wir weiter.
HR1 Talk.
Luisa Neubauer von Fridays for Future ist unser Gast. Für viele ein Vorbild. Natürlich polarisiert sie auch. Gegen Beleidigungen im Internet geht sie inzwischen juristisch vor. Wie oft werden Sie auf der Straße irgendwie blöd angequatscht von Leuten?
Eigentlich nie.
Nie?
Nee, das ist ja das Interessante mit vielen von dem, was Menschen im Internet schreiben. Das würden sich die Leute, so in meiner Erfahrung nach, in allermeisten Fällen niemals trauen, jemandem ins Gesicht zu sagen. Und das sollte tatsächlich diejenigen, die im Internet so rumhaten, glaube ich, nachdenklich machen. Was schreibe ich da und würde ich das einer Person auch direkt ins Gesicht sagen? Es gibt dann natürlich eine kleine Gruppe und die ist irgendwie total problematisch. Die ist gefährlich auch für Menschen und mich. Und deshalb, glaube ich, muss man auch vorsichtig sein, jetzt vom Hass im Internet zu sprechen. Der Hass ist ja auch sonst da in der Welt.
Mhm.
Aber ich erlebe es eigentlich selten und oder fast nie. Und wenn ich Menschen auf der Straße treffe, dann sind das in der Regel wunderschöne Begegnungen.
Und als nächstes füllt Luisa Neubauer den HR1 Fragebogen aus. Wir haben es schon gehört, Luisa Neubauer hat ein großes rhetorisches Talent. Reden halten kann sie wirklich. Dann ist der HR1 Fragebogen für sie ein Kinderspiel. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Aktivistin ist?
Die Welt in all ihrer gewaltigen Schönheit feiern zu können.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
3,80.
Kinder sind für mich
ein Heiratsantrag an die Zukunft.
Würden Sie gerne welche haben irgendwann?
Weiß ich nicht.
Mein Lieblingsessen?
Kürbissuppe, aktuell.
Zuletzt geklaut habe ich?
Ich habe jetzt schon mehrfach aus Versehen so aus dem Wortbistro in der Deutschen Bahn ein Messer oder sowas aus Versehen mitgenommen, wenn ich damit meinen Apfel geschnitten habe am Platz. Und dann, aber ich bringe ihn noch zurück, ich verspreche es.
Okay, wir werden das prüfen. Am meisten auf die Palme bringt mich?
Menschen, die noch nie einen Finger gerührt haben, um die Welt ein bisschen nachhaltiger zu machen und jetzt rumziehen und meinen, es sei alles zu spät und wir könnten ohnehin nichts mehr tun.
Glück bedeutet für mich,
sich fallen lassen zu können.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
Recht haben bringt alleine nichts.
Bereut habe ich,
in meiner ersten vergeblichen Führerscheinprüfung, das Vorfahrtsschild nicht gesehen zu haben.
Gab es noch einen zweiten Versuch? Ich meine, ja.
Es gab einen zweiten Versuch und der ging dann auch besser.
Mein größter Flop war?
Strähnchen für 9 Euro in der 7. Klasse. Katastrophe.
Mein Rennrad.
Allzeit einsatzbereit.
Eierlikör.
Steht bei meiner Großmutter auch einsatzbereit.
Also das ist das Lieblingsgetränk Ihrer Großmutter?
Ich weiß nicht, ob es ein Lieblingsgetränk ist, aber ich bin auf jeden Fall, wir sind, glaube ich, gut am Start dabei. Und das ist natürlich quer zu meinem sozusagen Verhältnis zu sozusagen tierischen Lebensmitteln. Aber bei meiner Großmutter ist da eine Großmutterzone eingerichtet. Und da habe ich an der Stelle meine Schlachten aufgegeben und dann stoßen wir lieber mit Eierlikör an.
Treue.
Ist unbezahlbar.
Der H1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Luisa Neubauer. Vielen Dank. Luisa spricht für die Jugend und Abertausende folgen ihr, wenn sie zur Demo oder zum Klimastreik aufruft. Aber manche fragen, ist das wirklich die Jugend oder erreichen sie nicht hauptsächlich die Gymnasiasten aus der Großstadt in der ländlichen Region? Da träumen doch auch viele Jugendlichen davon, endlich mal mit 18 das eigene Auto zu haben.
Ja, das kann ich total verstehen. Wenn man es verpasst, in Teilen des Landes eine öffentliche Infrastruktur und Verkehr aufzubauen, dann brauchen Leute natürlich ein Auto. Also die Sache mit dem ÖPNV ist auch so ungerecht, weil es eben bedeutet, dass gerade zum Beispiel in ländlichen Regionen die jungen Menschen, die noch keinen Führerschein haben können oder sich kein Auto leisten können, das wären dann die Menschen mit weniger Geld, das sind die Älteren, die kein Auto mehr fahren können. All die sind ja nochmal ganz überverhältnismäßig betroffen von diesem Fehlen der Infrastruktur. Und das heißt, wer sagt, ja, auf dem Land muss man Auto fahren, müsste sich vielleicht auch mal fragen, naja, wer kann denn Auto fahren auf dem Land und was ist mit all den anderen, die komplett abgehängt sind? Das heißt, genau so setzen wir uns hier ein, setze ich mich ein dafür, dass Menschen überall einen Zugang haben zu einer öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Und die Frage, wen wir erreichen, klar, ich mache mir doch keine Illusion darüber, dass ich nicht alle Menschen erreichen kann. Das kann aber auch gar nicht mein Job sein. Und es gibt auch Menschen, die hören mich, aber die finden mich kategorisch so blöd, dass sie das niemals ernst nehmen würden. Und genau deshalb rufe ich und viele andere ja auch andere auf, sich auch zu äußern und sich auch einzusetzen und aus anderen Perspektiven und anderen Lebenswelten heraus für das Klima zu sensibilisieren und auf die Katastrophen aufmerksam zu machen.
Und die Klimabewegung hat sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt so Gruppen wie die letzte Generation, die radikaler vorgehen, die ständig Straßen blockieren. Halten Sie das für den richtigen Weg?
Solange wir nicht ausführlich und auf jedem Kanal mit jedem politischen Mitstreiter in jeder Art von Öffentlichkeit darüber gesprochen haben, wie weit darf man eigentlich Klimazerstörung vorantreiben, finde ich die Frage, wie weit dürfen Klimaproteste gehen, Klammer auf, vorausgesetzt, da werden keine Menschen verletzt, Klammer zu, komplett zweitrangig.
Aber es gibt ja Leute, die zur Arbeit müssen, die Termine haben, die müssen riesen Umwege fahren, die ärgern sich dann darüber, wenn die Straße blockiert ist und sie sagen, dadurch stoße ich jetzt noch mehr CO2 aus.
Über 150 Menschen sind im Ahrtal gestorben und keiner von denen hätte sterben sollen. Ich würde uns alle sehr ermutigen, auf das Wesentliche zu gucken in dieser Debatte.
Haben Sie manchmal die Sorge, dass Sie die Sympathie mit der Klimabewegung verspielen, dass die Stimmung kippt, wenn immer mehr solcher Blockaden stattfinden?
Was macht man mit der Sympathie? Dass Menschen da stehen und klatschen und sagen, super, die Klimabewegung ist toll, spart ja kein CO2. Das ändert nichts an unseren großen Problemen in der Energieinfrastruktur und Verkehrsinfrastruktur und Landwirtschaft. Und es rettet noch kein einziges Ökosystem, es macht keine Zukunft von irgendwem sicherer. Die Frage ist, was wird daraus gemacht? Wir sehen, dass Regierungen zwar sehr bereitwillig sind zu sagen, wir finden das gut, was ihr macht und wir finden das Pariser Klimaabkommen toll. Und dann aber nicht die Schritte gehen, die man eigentlich gehen müsste. Und das heißt, es ist doch dann kein Wunder, dass zu sozusagen anderen Methoden gegriffen wird. In dem Augenblick, in dem in diesem Land irgendwer loslegt und sagt, ey, jetzt gehen wir die radikale Energiewende an, jetzt sorgen wir für Sicherheit in den Städten, jetzt sorgen wir für saubere Luft, jetzt sorgen wir für gesunde Ernährung für alle, braucht es auch keine Proteste mehr.
Luisa Neubauer in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Luisa Neubauer, die schon mit 26 Jahren viele mächtige Menschen getroffen hat, in Deutschland sowieso, aber auch international, bis hin zu Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder sogar Barack Obama, US-Präsident damals. Wie war das für Sie, Barack Obama zu treffen zum Beispiel als Ex-Präsident?
Ja, ich habe den mittlerweile ja öfter getroffen. Das heißt, ich glaube, dieser Effekt von, man ist völlig geflasht, weil da kommt jemand rein, den man nur von so Weltbühnen und Fernsehen kennt, der hat sich ein bisschen abgetragen. Und das heißt, die Begegnungen wurden dann auch Stück für Stück interessanter, weil man zum Wesentlichen kommen kann.
Wie ist der denn so?
Total nett und politisch streitbar natürlich, und das ist auch logisch. Und was er natürlich auf eine Weise lebt, was man in der deutschen Politik ja in meinen Augen viel zu selten erlebt, das ist was ganz Herzliches im direkten Austausch. Es ist der Versuch, ununterbrochen eine Augenhöhe herzustellen, ununterbrochen auf die Menschen einzugehen, sich immer mehr sozusagen als zuhörend zu verstehen und nicht nur irgendwie als statementgebend, als suchend und erzählend, mehr als irgendwie rechthaberisch. Und das ist ein ganz, ganz großer Gewinn, tatsächlich, rein zwischenmenschlich gesehen.
Haben Sie im Hinterkopf manchmal so eine Warnlampe, die dann angeht, wenn Sie das Gefühl haben, oh, ich habe jetzt Kontakt mit einem Politiker und der will mich vor seinen Karren spannen zum Beispiel?
Mit Präsident Obama ist da, glaube ich, das Risiko jetzt nicht so hoch.
Und bei anderen, haben Sie das manchmal so das Gefühl, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein?
Naja, wir sind ja
instrumentalisiert oder so?
Wir überlegen uns ja, mit wem wir uns treffen und mit wem wir sprechen und mit wem nicht. Und dann gibt es natürlich immer die Gefahr, dass dann ein Politiker loszieht und sagt, oh, guck mal, ich habe die Fridays getroffen und ich bin jetzt auch irgendwie fürs Klima und damit Werbung macht. Und gleichzeitig sind wir auch eine Bewegung, die dann ganz konsequent auch das Handeln einfordert. Wir gehen dann ja nicht weg, sondern wir gucken weiterhin und wir nutzen dann auch sozusagen so ein Treffen und sagen, ey, jetzt sind Sie schon einen ersten Schritt gegangen, wie geht's denn weiter? Mhm. Und auf der anderen Seite, wir leben in einer Demokratie und das heißt eben auch, dass wir genau diese demokratischen Räume, diese demokratischen Bewegungen nutzen müssen. Das ist auch eine Verantwortung.
Jetzt spielen wir Musik aus Köln für Sie. Timid Tiger, was ist das für eine Band?
Muss man anhören und dann, glaube ich, gibt es keine weiteren Fragen.
Dann tun wir das einfach. Miss Murray für Luisa Neubauer. Kommen wir zurück zur Oma von Luisa Neubauer. Dagmar Remsma ist die rebellische Oma. Darüber haben wir schon gesprochen. Das passt natürlich wie die Faust zur ARD-Themenwoche. Wir gesucht heißt diese Themenwoche. Was hält uns zusammen? Es gibt ja nicht so viele rebellische Omas, die mit ihren Enkeln gemeinsam auf die Straße gehen. Gegen GO-Macht heißt das Buch. Was wollen Sie beide mit dem Buch erreichen?
Zunächst mal können wir feststellen, dass es unglaublich viele rebellische Großmütter gibt und tolle, engagierte Frauen. Ich denke an die Omas gegen Rechts, die ja in ganz Deutschland engagiert sind. Wir haben auch die Grandparents for Future in Deutschland. Wir erleben die KlimaseniorInnen in der Schweiz, die ihre eigene Regierung verklagt haben auf ihr Recht auf Klimaschutz. Gerade diese Generation ist in vielen, vielen Ländern ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es um mehr Gerechtigkeit geht, um mehr Nachhaltigkeit, um mehr Frieden in der Welt. Meine Großmutter und ich hoffen, dass vielleicht dieses Buch auch noch für andere ein Anstupser ist, eine kleine Inspiration, sich mal selbst ein paar Fragen zu stellen zu den eigenen Verdrängungen in der Welt und zu den eigenen Möglichkeiten, was zu verändern.
Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft driftet eher immer weiter auseinander. Was ist die Antwort darauf?
Ich glaube, dass eine Art Drift oder eine Art Spalt, der sich auftut, in gewisser Weise logisch ist, denn wir erleben ja, dass tendenziell immer mehr große Entscheidungen auf eine Gesellschaft ausgelagert werden. Also wenn sich eine Regierung nicht zusammensetzt und den Streit ausfecht, wie schützen wir das Klima, wie machen wir das am effizientesten, welche Regeln braucht es, wie kann man den jungen Generationen und den alten Generationen gleichermaßen gerecht werden, wie verknüpfen wir Freiheiten und Rechte auf individueller und gesellschaftlicher Ebene, dann wird ja eben genau dieses ganze Streit- und Konfliktpotenzial ausgelagert auf die Familien, auf die Freundeskreise, auf die Beziehungen. Und dann spricht man an Weihnachten nicht mehr über das Klima, weil sich alle streiten. Dann ruft man den Onkel gar nicht mehr an, weil der mit seinem Fleisch und seinem Auto, das wollen wir gar nicht mehr. Das wird ja alles weitergetragen.
Vielleicht sind die Omas mal sogar die besseren Verbündeten als die Eltern manchmal?
Ja, es gibt da viele sozusagen Theorien über diese Verbindung zwischen Großeltern und Enkelkindern. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass es Großeltern vielleicht leichter fällt, ihren Enkelkindern kategorisch wohlgesonnen gegenüberzutreten, weil sie sich keine eigenen Vorwürfe in der Erziehung anhören müssen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns um die Zukunft von Luisa Neubauer keine Sorgen machen müssen. Jemand, der so selbstbewusst und wortgewaltig ist, wird seinen Weg finden. Was denken Sie, wohin geht Ihre eigene Reise? Also ein Karriereberater würde jetzt fragen, wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Hätte man mich das vor 5 Jahren gefragt, hätte ich sicherlich nicht gesagt, dass ich jetzt hier bei Ihnen sitze. Das heißt, ich bin in dem Sinne sehr vorsichtig geworden mit irgendwelchen Zukunftsprognosen, was mein eigenes Leben betrifft.
Ja.
Und ich finde es auch nicht so wichtig. Ich möchte dort sein, wo wir Klimagerechtigkeit erkämpfen können, wo wir eine Öffentlichkeit schaffen können, wo wir Menschen sensibilisieren können für all das, was da draußen so Schönes ist und was von uns geschützt und bewahrt werden muss. Und das mache ich dort, wo ich es glaube, am effektivsten tun zu können. Und was es dann genau ist.
Ja, aber kann der Klimawandel Beruf sein? Also Sie müssen ja die Miete auch bezahlen können langfristig.
Ja, das ist auf jeden Fall eine große Frage. Erstmal sehe ich mich vor allem mit meinem Masterstudium beschäftigt und nebenbei haben wir ja genug zu tun.
Und nach der Masterarbeit, haben Sie eine Idee, wo es hingehen könnte?
Wie gesagt, ich glaube, wir müssen sehr viel darüber nachdenken, welche Lebensentwürfe und sozusagen Laufbahnen der Klimakrise so gerecht werden können. Und die Idee, dass man irgendwie so jung und Aktivistin ist und dann kommt das richtige Leben und dann vergisst man irgendwie die Welt um sich herum, das geht ja nicht mehr auf. Und das heißt, vielleicht müssen wir auch neue Bilder zeichnen vom Älterwerden in der Klimakrise, bei dem es nicht darum geht, sich irgendwann abzuwenden und zu denken, ich bin jetzt nicht mehr so jung und deswegen kann ich nicht mehr so radikal sein, sondern vielmehr in jeder Lebensphase die Wirklichkeit so zu nehmen, wie sie ist und für das Schöne zu kämpfen.
In der neuen Regierung von Schweden gibt es jetzt eine Klimaschutzministerin, die ist 26, so alt wie Sie. Wäre das eine Vorstellung, mal so richtig vollberuflich in die Politik zu gehen?
Ja, genau genommen hat Schweden das Umweltministerium erstmal abgeschafft. Mhm. Deren Umweltstrategie ist jetzt Atomkraft und das ist eine Riesenkatastrophe, was da passiert. Wir brauchen ganz tolle Menschen, die in der Politik mutig vorangehen und für tolle Lösungen werben und sich dann dafür einsetzen. Wir brauchen aber auch eine Öffentlichkeit, die am Start ist. Und diese Idee, dass irgendwie sozusagen die Leute, die in der Zivilgesellschaft sich einsetzen, dann immer in die Politik gehen müssen, ich glaube, das widerspricht ein bisschen dem eigentlichen Verhältnis von Gesellschaft und Politik, wie es in der Demokratie sein sollte, nämlich eine Art Augenhöhe, in der eine Zivilgesellschaft auch mutig vorangeht und für das einsteht und für das laut wird, was es so dringend braucht. Darauf ist ja auch eine Politik in der Demokratie angewiesen, dass der Druck da kommt. Und es bestätigt uns ja auch praktisch jede demokratische Partei ununterbrochen. Das heißt viel eher, denke ich, wir übernehmen Verantwortung, wo wir sind, ob es jetzt in der Gesellschaft oder in der Politik ist. Ja.
Luisa Neubauer, herzlichen Dank für das sehr engagierte Gespräch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
Das steht ganz am Anfang in unserem Buch drin und das ist ein Zitat von Edmund Burke, das ist ein englischer Philosoph. Das heißt, niemand macht einen größeren Fehler als derjenige, der gar nichts macht, weil er nicht alles machen kann. Damit ist der erste Satz von unserem Buch von Gegen die Ohnmacht und steht für sehr, sehr viel.
Und damit gehen wir in diesen Sonntag. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn Sie es nochmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es natürlich als Podcast im Internet auf hr1.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt und wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
HR1, genau meins.